Ja, hallo, ihr lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen hier wieder beim einzigen Podcast im Universum. Den mache ich natürlich nicht einzig mit mir alleine, sondern mit Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo, wobei es immer noch nicht klar ist, ob ich nicht nur vielleicht einfach nur du Bauchredner bist oder so.
Ja,
also
ja.
Stimme das vorstellen.
Wobei ich mir das
KI
auf die Dauer anstrengend vorstelle. Also, wie ist das? Jetzt hier 230 Episoden fast. Wer weiß das schon? Aber es gibt keinen Gegenbeweis eigentlich, ne? Das ist, kann schon alles so sein.
Ja doch, wir müssen die Beweise aber alle töten. So Sunny und so, weißt du, die wissen ja, wie wir haben uns ja schon mal beide zusammen.
Sorry.
Gesehen,
also müssen, ja, sorry und Grüße. Sorry und liebe Grüße. So, glaube ich, eine gute Kombination, hörte ich. Ja, was man positiv vermelden kann, es gab ja, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben, es kann sein, das ist schon Monde her, wie man so schön sagt, der letzte Zuhörerrekord für einen Monatszeitraum, also Downloads und Streams und so weiter, ist ja datiert auf letztes Jahr, da war das nämlich im Januar, das waren 2108 Streams oder Downloads, ne? Und jetzt haben wir gerade den April irgendwie über die Bühne gebracht, über die Podcast-Bühne, und jetzt sind wir bei 2134. Irgendwie davor der Monat war jetzt nicht so berauschend, aber anscheinend waren da die Folgen oder Episoden alles viel geiler. Und ja, deshalb machen wir doch genauso weiter, liebe Leute, die ihr das hört, oder? Dann müsst ihr das aber auch immer auf allen Geräten abspielen, auch wenn mal in die Technikmarkt eures Vertrauens geht. Einfach mal auf 20 Handys, die da so aus, könnt ihr ja einfach abspielen lassen. Ihr braucht ja keine App, geht ja auch über den Browser, ne? Das zählt dann als abgespielt, ne?
Ja, wir überwachen das ja auch alles, ne? Also wir wissen alle namentlich, wer diese 2148 Leute sind,
auch
und die anderen kriegen die Tage noch Post. Also.
Genau. Und die anderen kriegen auch Post, aber die kriegen immer auch nette Weihnachtsgrüße und die anderen eben nicht. Das muss man sich schon verdienen, Thomas, ne? Das ist nichts, was man hier einfach so bekommt. Da fehlt dann auch irgendwie die Zeit, da jedem gerecht zu werden. Genau, nee, aber das wollte ich nur noch mal als schönen Vortrag. Weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, bei Bluebricks, also unbezahlte Werbung, ne, wir werden da nicht irgendwie gesponsert, noch nicht, also ruft uns an oder schreibt uns. Bluebricks hat wieder einige Neuigkeiten im Stargate-Bereich, ich muss mal gucken, weil das ist vielleicht für den oder der einigen, ich kann noch nicht sprechen. Für einige unter euch interessant, sag ich mal. Weil da wurde nämlich, das ist wirklich interessant, weil es gab ja dieses große Set mit dem SG-1-Room praktisch, also ne, Gate-Room, und den Figuren, und vielleicht ist es manchen zu viel, zu groß oder auch zu teuer. Das, ne? Und da gibt es jetzt nämlich eine Möglichkeit, wie man trotzdem die Figuren haben kann. Ich muss mal diese Bluebricks-Website manchmal, da ist so viel drauf, da muss ich immer gucken, wie ich was finde.
Ja, das Stargate-Figuren.
Genau, da gibt es nämlich jetzt was preisgünstigeres, aber auch mit unseren SG-1-Leuten. Wo ist denn das? Ist es bei Pro drin? Science Fiction? Nee, ist doch Stargate, da ist es doch. Genau, dieser große Gate-Room ist halt schon, ne, 160 Euro ist schon ein Tacken. Aber wenn ihr sagt, nein, ich bin Stargate-Fan, vielleicht Portemonnaie-mäßig reicht's nicht oder man will einfach nicht zu viel haben, dann könnt ihr euch das Stargate auf Planet, heißt es. Das ist ein Stargate auf Planet, klassisch, mit einer kleinen Malp und eben mit Samantha Carter, Daniel Jackson, T'Challa, Cameron Mitchell und Valar Maldoran. Also es ist nicht ganz das klassische SG-1-Team, sag ich mal, aber es geht in die Richtung. Und wenn man es kleiner haben will, sozusagen, ist das eine Alternative, die in diese Richtung zumindest geht. Wirklich für den wirklich schmalen Taler, was ihr wirklich jeden verschenken könnt, für ein 4,95 € das SGC-Stargate. Einfach nur das Stargate. Mehr ist da nicht. Das sind ein paar, wie viele Teile sind das? 63 Teile. Ein kleines Stargate einfach für 5 €. Das kann man wirklich mal machen. Das ist Klemmbausteine-Sets unter 10 Euro, ist, finde ich, Seltenheit. Und das auch noch bei Stargate. Also, wen das interessiert, genau, wollte ich nur nicht, dass es heißt, ja, wir haben davon nicht erfahren, das Ding ist ausverkauft. Ja, genau.
Gibt es auch noch anders? Mhm. Es gibt nicht nur das Heimische. Es gibt alles Mögliche. Es gibt das Universe Stargate und es gibt ein Pegasus Stargate. Mit Darts.
Ja, das ist, genau, wurde angekündigt und kommt auch noch. Genau, ich weiß nicht, Ankündigung heißt immer, es dauert noch ein.
Genau, Ankündigung, das Pilger. Ja, genau. Die beiden sind, hast recht, das ist aktuell nur das Heimische.
Genau, und die Darts kann man auch abklemmen, also wenn einen das optisch, ja, weiß ich nicht überzeugt, kann man die Darts dann selber zum Piu-Piu in der Badewanne nutzen. Ist auch legitim und SGU hast du auch gesagt, genau.
Ja, einfach mit einem kleinen Generator ausstatten, dann fliegen die selber.
Das wäre noch geiler, natürlich. Das ist auch eine gute Idee, ja. Weil wo ich jetzt kein Fan bin, das siehst du bestimmt auch gerade in der Übersicht, sind diese Pricks, also diese Knusperköpfe, sage ich immer. Ich finde, die sehen nicht ansprechend aus. Also
die Brickheads,
diese eckigen Dinger. man erkennt schon immer, wer es sein soll, aber irgendwie ist mir das zu weit weg von den eigentlichen Charakteren. Also es gibt es auch von Star Trek oder gab es von Star Trek. Ich weiß nicht, wer, also gibt es sicher Fans, aber irgendwie, das ist sowas, wo ich sage, das entspricht überhaupt nicht dem, was mich interessiert so.
Ich habe hier auch ein Breakout stehen. Ich habe aus Italien so ein riesengroßes Ü-Ei mitgebracht gekriegt und da waren das Stranger Things 11 drin mit so Upside Down, die kannst du umdrehen
ja.
und so.
Na gut, das war ja eine Überraschung, da hast du dich ja nicht bewusst entschieden.
Ja, ja, klar.
Genau, deshalb ist es, das ist ja okay. Du seist entschuldigt, sonst hätten wir jetzt hier sofort den Podcast abbrechen müssen.
Ja.
Genau. Nein, Quatsch, ist doch egal. Kann ja jedem, jeder was gefallen, was ihr ihm gefällt. Ist doch super so. Nee, das nur als News, sonst ist wie immer nichts los. Ich habe nur, das hat mit uns nur am Rande zu tun gehört, irgendwie es soll ein Reboot von Akte X eventuell geben. Ich weiß noch nicht, warum. Aber ja, das ist nur, weil wir ja auch manchmal Akte X-Leute da haben. Skinner.
Skinner.
Ja, deshalb sei das auch hiermit
erwähnt. Gedämpfte Huscheln. Gedämpfte Huscheln, sag ich nur.
Wir gehen in die harten Fakten zu dem folgenden Ding hier rein. Die heißt komischerweise Bienenstock. Es ergibt schon Sinn, aber mit diesem Teil 1 und 2, das ist dann komisch. Aber wurde in Deutschland ausgestrahlt im Fernsehen unter dem Titel Im Netz der Königin. Ja. Und,
ui,
ne, weiß man schon, wo es lang geht. Thomas im Original, wie heißt es da?
The Hive, also auch der Bienenstock.
Da heißt es auch.
Aber ich weiß gar nicht, was Hive so bedeutet. Also eigentlich ist ein Bienenstock Beehive.
Weiß ich auch nicht. Da seid ihr gefragt, also, da draußen. Genau, bei den Franzosen ist es. Also, so ähnlich wie United We Stand Teil 2, also das ist ja ein bisschen, also Part 2, und bei den Japanern auch der Bienenstock der Königin, ja, genau, aber sonst ist es alles bienenstockmäßig auch unterwegs hier, genau, zu den anderen Fakten hier, Weltpremiere laut Stargetwege.de 21.11.2005 und dann Deutschland 27.09.2006.
Lustig, das passt diesmal sogar.
Sollte es ja auch bei SGA immer, auch wenn es
die letzten... Ach so, SGA, genau, ja.
Aber
ja,
auch die letzten Male gab es ja trotzdem ein paar Wackler, habe ich. Also, deshalb, aber jetzt sind wir vielleicht wieder in diesem normalen Rhythmus drin.
Ich habe noch keinen Kaffee getrunken, der steht hier noch, ich habe noch nicht dran gedippt.
Oh.
Das soll ich vielleicht mal tun.
Gut Schluck oder so, was man da sagt beim Kaffee.
Ja.
0,83 Millionen Zuschauer haben das Ding gesehen, dann das waren 6,6% Sendeanteil. Drehbuch Carl Binder und Regie Martin Wood. Carl Binder hat mir... Ja, den können wir eigentlich auch schon, genau.
Ja,
ich muss nur kurz mal nachgucken, ob ich nicht Quatsch erzähle, aber der Name kam mir bekannt vor und da ist mein Gedächtnis doch mal zu was gebrauchen. Genau, und dann lassen wir uns überraschen in dieser zweiten Folge, die anders heißt, wie es da weitergeht, Thomas.
Lasst euch überraschen. Ja, ja. Wir sind, ja, wir haben noch mal so ein paar Szenen aus The Lost Boys und hast du nicht gesehen. Ist ja alles bekannt aus der letzten Folge. Auf jeden Fall geht es genau an der Stelle, wo die letzte Folge aufgehört hat. Weiter scheppert Knita immer noch vor der Queen und sie erkundigt, wo hast du denn das Schiff gekriegt? Hier haben wir übrigens wieder dieses Problem, was wir beim letzten Mal ja schon angesprochen haben. Ne? Also woher wissen die Dinger nicht, dass sie nicht zu diesem Schiff gehören? Warum funktioniert der Autopilot bei fremden Schiffen? Also die scheinen keine Transponder-ID zu haben, sondern, keine Ahnung, ist nur blöd, wenn man sich gegenseitig bekämpft. Wer ist denn jetzt nun wer?
Schlecht, du müsstest es wie bei Star Wars machen, weißt du, grünes Licht wird rotes. Oder, also,
ja, ne, also das auch die Frage ist so doof, ne, also wo hast du es denn hergekriegt? Und sie versucht ihn dann irgendwie gedanklich zu kontrollieren und ja, Shepard versucht es dann irgendwie anders. Ach, den Dart, wir nennen sie Darts, weil sie so spitz sind und woher? Und ja, ich will das aber nicht sagen. Dann wird er einmal von ihr in die Schulter gebockt. Und dann, ja, ist sie vermutlich irgendwie notgeil, keine Ahnung. Sie streichelt ihm das Gesicht und Shepard merkt auch, in welche Richtung das irgendwie geht. Und sie dann so, er dann so, oh, ich kenne nicht mal deinen Namen. Und, ja, aber dann greift sie sich seine Kindpartie und sagt dann, ja, du wirst mir jetzt schon alles erzählen, früher oder später. Und dann macht sie so einen Hissing-Sound und geht dann plötzlich. Ja, ne, und so, ja, Shepard, was ist denn los? Und ja, aber zwei Wraith-Wachen nehmen ihn dann und eskortieren ihn nach draußen. Und jammert nochmal rum, sie hat mir nicht mal ihren Namen gesagt. In einer Race-Zelle geht es weiter, Rona und Tila fort. Und seine Leutchen sitzen da und warten, als Shepard dann hergeschleift wird und reingeschmissen in die Zelle wird. Ja, Tila, geht's dir gut und so. Ja, er bestätigt das. Und ja, Rona will direkt wissen, wo es denn hingegangen ist. Und ja, er berichtet dann von seiner Begegnung mit der Queen. Und Ford hat direkt Bedenken, dass er irgendwas ausgequatscht hätte. Und nee, sagt Shepard, war eine kurze Konversation. Sie ist einfach gegangen. Und Ford, ja, wieso denn das? Keine Ahnung. vielleicht zu spät für ein Meeting. Und Tila sagt, nee, da ist was anderes. Ne? So von wegen, ich habe schon gespürt, dass sie irgendwie aufgeregt war und ärgerlich und hast du nicht gesehen. Wobei, das mit dem Angry passt ja nicht zu dem, was gleich passiert. Ne? Also das ist agitated, das ist ja auch eher so negativ behaftet. Also, dass sie vielleicht aufgeregt wäre, das hätte ich ja noch verstanden, aber ne, also agitated ist mehr so ärgerlich aufgeregt, ne? Also das passt ja nicht dazu, ne? Also man trifft gleich auf einen Verbündeten. Also das ist Quark. Irgendwie ist das Quark. Und Shepard hat da auch keine Erklärung für. Wir sehen dann einen Shot von außen und zwar trifft ein anderes Schiff ein aus dem Hyperspace. Und landet direkt neben dem, auf dem sich Shepard und Co. befinden. Und Teela spürt das direkt. Ein anderes Hive-Schiff ist angekommen. Und ja, Endteaser, Opening Credits. Wir sehen kurz einen Shot von draußen, die beiden Hive-Schiffe, die da ja, zusammen nebeneinander schweben. Und ja, in der Zelle geht's weiter. Ne, bist du dir sicher? Ne? Und ja, Teela ist sich da ziemlich sicher, sie spürt das. Und ja, Shepard hat direkt die Vermutung, dass sie vielleicht einen Planeten zusammenkallen wollen. Und ja, ne, oder sie bekämpfen sich dafür, meinte Ford. Kanayo so von wegen, ja, keine Ahnung, ne, der Planet wird ein paar Tage weg sein und wir haben jetzt nicht viel Zeit. Ne, wir müssen jetzt hier irgendwie loslegen, um sie zu stoppen. Und ja, Shepard erkundigt sich, habt ihr schon irgendwie probiert, hier rauszukommen? Hattet ihr da irgendwie Glück? Und nee, nicht wirklich. Und ja, Ford ist aber optimistisch. Ja, derweil geht es auf dem Dining Room in Fords Höhle weiter. McKay ist irgendwie total aufgeregt und ja, hier, ne, sollten ja schon längst zurück sein. Ne? Glaubt ihr nicht, dass hier nur ne, dass alles irgendwie richtig gelaufen ist? Und ja, der Bouncer macht sich da irgendwie wenig Gedanken drum. Und ja, McKay will aber unbedingt irgendwas tun und der Bouncer erkundigt sich dann, ja, ne, was denn? Ja, keine Ahnung, ne, wir könnten Hilfe holen, lass mich hier nach Atlantis wählen und ne, wir haben da Schiffe und Schiffe mit Schilden und ja, wir könnten zum Hive fliegen und sie retten, wenn es denn nötig ist. Und der Bouncer, ja, können das Geld nicht anwählen, ne? Ford hat die Kristalle rausgenommen und ja, ne, sagt McKay, weiß ich, ne, aber gibt ja gute Neuigkeiten, ne, also ihr seid ja diejenigen, die die Kristalle bewachen und ne, ihr müsst mich ja einfach nur in die Kristalle lassen, ich kann das DHG fixen. Könnt ihr einfach da in den Raum hinten bei Ford rein und sie rausholen und der Bouncer, nee, gebe ich dir nicht, dann kann ich das Gate ich anwählen und ja, dann sagt der Bouncer, das ist ja genau das, was ich sagen wollte. Ja, Abbott und Costello Routine, fragt dann McKay und die gibt mir diese verdammten Kristalle. Na, McKay will dann in Fords Büro rein, aber die zwei, du meinst das? Okay, die zwei stoppen ihn dann und es wird auch eine Waffe auf ihn gerichtet und also sagt der Bouncer, ja, also wenn du die Kristalle willst, dann musst du uns schon irgendwie umlieten und ja, okay, meint auch unbegreiflich, unbelievable und ja, ne, drückt die Waffe aus seinem Gesicht und zieht sich dann erstmal zurück, während wir uns in die Race-Zelle zu einem Nickerchen zurückziehen vermutlich.
Ja, der John steht an der Zellentür, schaut auf dieses Bedienfeld und ja, sag nochmal, dass ne, letztes Mal, wo wir auf so einem Schiff waren, konnte McKay die Türen öffnen, indem man da in eine Wand reinschnitt und Aiden greift in den Kragen seiner Jacke und zieht ein kleines Messer raus. Und meinst du mit dem Messer? Und du hast ein Messer? Ja, eins, ne, was, also, ich weiß nicht, ob das so eine Standard-Militär-Doktrin ist. Ja, eins, was man so praktisch finden kann und eins, das man behält, das weiß doch jeder, mein Ford. Okay, wie du hast gelernt, also. Und ja, dann okay, dann ne, hier gucken wir mal, ob das geht und soll da irgendwie da wohin zielen und ja, Ford sagt, gut, dass ich hier bin und Shepard zeigt dann so auf so ein Teil und nehmen sie sich Zeit, sagt Shepard noch so nach dem Motto, ziehen sie mal gut und Aiden wirft aber dann das Messer in diese Tafel, aber es tut sich nichts, John ist ein bisschen verärgert. Ja, Zeit nehmen, sagte ich doch. Und ja, ich habe doch die Stelle getroffen, wo du drauf gezeigt hast. Und ich habe gedacht, na, okay. Sonst noch jemand ein Messer? Und Ronan tritt hervor, schiebt da Aiden ein bisschen weg und holt aus dem Handschuh was, ein
Messer. Ja, was auch ein bisschen merkwürdig ist auf dem Weg, also wir haben ja gesehen, wo die Wraiths die Tür zugemacht haben, das Bedienfeld ist direkt neben der Zelle. Also ich weiß nicht, warum greifst du dir nicht einfach durch und machst das? Also warum muss man jetzt, also die gegenüberliegende Wand mit Messern bewerfen, also warum sollte das funktionieren? Warum? Das macht wenig Sinn.
Es ist merkwürdig, auch durchsucht wurden sie wohl nicht, denn Ronan wirft dann mit seinem Messer auch durch diese Wand und dann öffnen sich zwar nicht die Türen erstmal, aber gehen erstmal die Zellenlichter aus und okay, heißer. sagt Shepard, wie viele Dinge haben Sie denn davon? Wie viel brauchen Sie denn, meint Ronan. Ne? Und zieht dann wieder aufs Panel, sich dann in Aidens Zelle da Brettspiel wohl vertieft. Ach so, nee,
das ist wieder in der Höhle.
Nee, genau, das Höhle. Ist ja Aidens Cave, wie habe ich Zelle gelesen. Genau, und Rodney sitzt da und hat ein bisschen Angst, zuckt mit den Schultern, schaut halt auf die Uhr nach dem Motto, wann geht es hier mal irgendwie weiter. Also ja, verlässt dann erstmal da das Geschehen. In diesem Labor dort auch geht er rein und zu einem Schrank an der Wand. Da ist ganz viel Flüssigkeit drin, stattern in da rein und meint zu sich selber, okay, dann werde ich es halt einfach rausnehmen und ein paar gut, danach auch irgendwie ein paar gut platzierte Karate-Kotlets, okay, Karate-Kicks wahrscheinlich. Und dann werden sie schon sehen nach dem Motto, und ein Stück Kuchen wäre gut und ja, greift dann da rein. Ja, sind sie ein Idiot? Er geht dann, was? Vom Schrank weg. Ja, also er spricht mit sich selber so ein bisschen und verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen. Und holt sich da auch so eine kleine Steckflasche hier und der Race-Enzym halt macht das Ding auf. Und genau, im Hive-Schiff selber, genau, jetzt kommt die Race-Zelle. Da steht man dort und guckt zur Tür raus. Mittlerweile gibt es da 4 Messer, sind's, die da aus diesem Bedienfeld raus ja, ragen. Ronan greift in seine Haare und zieht da noch ein kleines raus und Shepard witzelt herum, ne? Das ist bestimmt schwierig bei dir, wenn du durch den Flughafen musst. Er wirft dann das Ding auf die Tafel der Ronan und das scheint jetzt zu klappen. Ja, dann sieht er, dass Aiden sich schon eine Spritze setzt, sozusagen enzymmäßig. Und was machst du da? Und naja, das ist die letzte davon, meint Ford. Ja, und was ist mit uns und der Canario? Ja, brauchst du doch nicht. Ne? Weiß man nicht, meint Ronan. Wir sollten zur Dart Bay, meint Shepard und Aiden statt ihn an. Ja, bleiben wir da zusammen, ne? Und bleiben sie ruhig. Und er nickt erstmal und die Zelle wird verlassen. In diesem Labor, Rodney stützt sich auf die Bank voller Schmerzen, hat sich da das Zeug selbst in den Arm rein enzymiert.
Das ist auch irgendwie totaler Murks. Das haben wir in der letzten Folge ja auch schon gesehen, dass du, dass hier die Leutchen zwangsweise mit der Spritze versorgt werden. Wobei ich mir denke, ey, wo ist denn das? Also bitte, die haben das Zeug, ich weiß nicht, habe ich das in der letzten Folge schon gesagt? Also warum muss ich diese Spritzen noch machen, wenn ich es ins Essen packen kann? Sonst kriegst du halt nichts zu essen. Also Bums, ja. Dann muss das freiwillig. Also muss niemanden so gesehen zwingen, kannst in den Hungerstreik gehen, aber das hält halt auch nicht lang durch. Na, also warum er jetzt sich das Ding direkt in die Venen haut, anstatt das Ding zu trinken? Das, also wenn du es ins Essen packen kannst, müsste man es auch trinken können.
Eigentlich also, schon. Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Na, ist aber, es da konzentrierter in Spritzen?
Ja, also es geht direkt da ins Blut. Okay, das auf jeden Fall. Aber er hat ja alle Zeit der Welt ja theoretisch. Ne? Also,
Da ist der ungeduldige Hampelmann-Typ, der Hunger hat eigentlich. Eigentlich wäre so Essen gut, glaube ich, jetzt gewesen. Ja. Die Flasche steht dann da leer, also hat sich da wohl alles reingeäumelt und ja, dann verzerrt sich auch sein Gesicht. Also es wirkt wohl ganz schnell, weil es ja wahrscheinlich zu viel ist und geht aus dem Raum und hat da vor, die alle wohl, also alle, in Anführungszeichen, die 2 Leute umzuhauen. Wir gehen dann auch dort in den anderen Höhlenabschnitt und die Wachen Brett spielen vor sich hin. Dann packt ihn in der Hand, ne, und der wirft dann einen durch den Raum. Da haben sie wohl nicht dran gedacht, dass es passiert. Rodney schlägt ihn noch hart ins Gesicht, also ein kleiner Kampf, und kriegt dann auch noch eine Flasche auf den Kopf geschmettert. Also wenn dann richtig, die Wache stürzt auf den Tisch und dann gibt es ja noch, sagt er eben, ja, ne, und das passiert, wenn man einen brillanten Wissenschaftler in die Enge treibt, tritt sich um und dann gibt es den nächsten, den er ins Gesicht schlägt und ja, wird dann an die, aber jetzt an die Kehle gepackt und Rodney schlägt ihm dann nochmal mit beiden Händen ins Gesicht und ja, das ja, irgendwie ist der stabiler unterwegs und dann tritt Rodney den noch hart in den Bauch und das sollte jetzt erstmal Ruhe geben für einige Zeit. Dreht sich Mittel und hysteriert vor sich hin. Fokus jetzt, Fokus, sagt er zu sich selber. Ne? Dann öffnet er Schubladen, ne? Da ist nichts drin. Dann nochmal und noch eine und da hat er es entdeckt. Die Kristalle sind in so einem Stückchen Stoff eingewickelt, ja, würde ich jetzt beschreiben. Im Hive-Schiff selber eilt dieses Team durch die Gänge. Da haben wir es wieder, unsere geliebten Gänge. John an der Spitze und Taylor stoppt ihn dann, aber warte mal, und dann, sie kommen. Und dann sieht man so einen Race um die Ecke gehen, ja, und Vorteil habe verstanden und also fühlt sich jetzt irgendwie, dass anscheinend jemand ihm gesagt haben soll, er soll jetzt da Rambazamba machen. Das ist aber nicht der Fall. Er geht da einfach voll auf die 12 drauf und ja, der Wärter feuert auch auf den Aiden, aber das ja, schlägt doch in die Brust ein, so die Explosion, zeigt da jetzt aber keine Wirkung bei Aiden. Und dann macht er den halt alle und Ronan zieht noch zieht mit dem Plaster auf die Wache und man dann, ja, und Kanayo, man auch kommt her und Shabazza, dann noch eine Miniszene auf dem Planeten. Ordney ist aus der Höhle raus mittlerweile und dabei diese Kontrollkristall einzusetzen. MDHD, ja, ist da dann ein bisschen hysterisch und spricht mit sich selber, während er da rumhantiert, ne? Ah, eine super, super große Dosis, ne? Aber braucht man, ne, um diese Wachen zu erledigen, ne? An diese Idioten. Ja, ihr wollt die Kristalle, na nun, wirst durch uns gehen müssen. Naja, ich hab's ja fertig gemacht irgendwie und naja, gut, wie ein heißes Messer durch, ja, Butter, nee, was, wie Butter, ein heißes Messer durch Butter, er weiß, ja, vergisst die Redewendung und hat jetzt auch Hunger, jetzt kommt's wieder durch irgendwie und Fokus und muss beenden wählen, also wählt dann irgendwie und dann scheint das wohl noch zu klappen, denn es kommt ein Kavusch und ab geht's nach Hause und er schreitet Richtung Tor.
Hier haben wir an der Stelle auch einen Schnittfehler oder Filmfehler, wobei ich mich frage, wie kann denn sowas passieren? Ist mir auch nicht aufgefallen, aber laut IMDb sieht man in dieser Szene, dass einer der Crew-Leute hinter dem DHD hockt, also von der Filmcrew. Wo ich mir denke, hallo, ich lasse doch keine Leute so auf dem Set. Ich hab, also, das ist auch irgendwie merkwürdig.
Okay, das ist krass, oder? Ja. Also manchmal ist es so, dass so noch ein Bein irgendwo so an der Seite vom Bildausschnitt oder sowas. Ne? Aber das ist
schon. Ja, du wirst nicht die ganzen Typen sehen, ne? Klar, nee,
aber.
Nee.
Aber schon witzig, okay.
Trotzdem, dass du auf dem Set noch irgendwelche Leute rumturnen hast, ne? Das ist irgendwie strange.
Passiert. Wer weiß, Second Unit oder so. Genau, dann springen wir wieder rüber ins Hive-Schiff, wo es weitergeht.
Hive-Schiff, wir sehen, dass die Leutchen durchs Hive-Schiff sich bewegen und dann haben sie so ein typisches Nest entdeckt, also wo man die, also die Frischhaltekammer, die Speisekammer, ne, also hier typisch ein paar Menschen eingewickelt in diese Spinnweben, Duration Spinnweben. Und eine dieser Personen ist wohl noch am Leben, eine Dame. Charakter ist Nira, wird gespielt von Jen Bird, hat gespielt Patricia Barton in der Blade-Serie. Einmal Continuum und insgesamt aber auch nur 24 Rollen und sie so, helft uns und ja, ne, hier, ne, die ist am Leben, sagt Shepard und Teela findet wohl auch noch jemanden, der lebt und dann, ja, lass uns hier rausbringen und Ford sagt, nee, wir haben keine Zeit dafür, ne, wir sind die Mission und Shepard dann gibt mal ganz klipp und klar, hier, da gibt keine Mission Ford, da gibt es nur diesen bescheuerten Plan, ne, und Ford dann, ja, aber hätte sie nicht hier und nee, hier, Schasch, ne? Also je schneller du aufhörst, hier rumzudiskutieren und mir mit den Leuten hilfst, desto schneller sind wir hier raus. In Atlantis geht es weiter. Der Techniker sagt hier, Unscheduled Offered Activation, Dr. McKay's ID. Also bei McKay kann ich das nachvollziehen, aber die IDCs werden sie den doch auch abgenommen haben. Es gibt noch eine andere.
Hätte ich auch gedacht, ja. Da bin ich auch drüber gestolpert, ja.
Er hätte die ja gegebenenfalls finden können, ne? Er ist ja alleine in der Höhle, ne? Okay, hat er weg, ja. Also das hätte er finden können. An einer anderen Stelle wird eine andere Erklärung geliefert. Wobei ich sagen muss, davon habe ich noch nie was gehört. Aber ist ja aber egal. Liz befiehlt, lass das Schild, macht es runter. Und McKay kommt durch das gerannt. Und ich weiß, was wir zu tun haben. Und Liz so, hier, Rodney, was ist denn passiert? Wo ist denn der Rest? Und McKay ist am Schwitzen wie sonst was und rampelt da vor sich her. Keine Zeit. Hier, der Planet, ne, das ist nicht fort. Und hast du nicht gesehen, das Schiff? Und ja, ich konnte kaum selber einkommen. Ich habe hier irgendwie die Guards umgehauen. Oh, du hättest mich sehen sollen. Ach, ich war so toll. Und ach, ich hätte das gerne auf Kamera. Und darum geht es aber nicht. Rodney, hier, mach mal langsam. Und ja, ich weiß nicht. Ich musste die Guards und hast du nicht. Immer doof, groß und stupid und hast du nicht. Und welche Guards? Ja, Ford's Guard. Habe ich nicht Ford mal erzählt? Und nee, du hast auch nicht Shepard Shepard erwähnt. Teela oder Runo noch nicht. Und so waren da auch zwei da und zwei Guards und ne, groß und massiv. Und ich habe sie umgenietet und habe mir Enzym dafür spritzen müssen. Und du hast dir was von dem Enzym gespritzt? Nein, viel. Eine Riesenmenge. Ich musste die Guards ja umnieten. Und was ich ja dann auch geschafft habe, ist mich sehen sollen. Ich war so toll. Und Liz da ein bisschen bescheuert. Nee, ich glaube, das ist der Typ. Ja. Rodney, hier, Fokus, wo ist Colonel Shepard? Nee, ich musste das Enzym, ja, und hast du nicht, und ich musste die Wache. Also er rambelt da so vor sich hin. Wir haben auf jeden Fall keine Zeit, sagt er, wir müssen das Schiff jetzt irgendwie stoppen, bevor es jetzt irgendwie dahin geht, wo das Schiff hin will. Liz dann, hier komm, lass uns mal dich auf die Krankenstation bringen. Und wohin gehen wir, was? So, nee, ich muss nicht zur Krankenstation, ich muss. Und dann bricht er zusammen, also und der ganze Strain ist wohl zu viel auf seinen Organismus. Und Liz ruft dann Dr. Beckett herbei. Wir sind wieder auf dem Hive-Schiff, Shepard und die anderen befreien die menschlichen Überlebenden. Und dann kommen die Race-Soldaten und Ronan ballert ein bisschen. Und ja, ne, also werden dann doch irgendwie getroffen von Stunnern und Forten Canaio. Versuchen es immer noch und kämpfen weiter, aber werden auch gestunt. Und ja, dann grabt schon sich Nira und auch Ford. Also das ist, werden vermutlich alle dann abgeführt. Aber das sind die ersten, die sie sich schnappen. Und kurzer Shot, die Hive-Schiffe kämpfen sich durch den Hyperraum. Man wacht wieder mal in einer Zelle auf. Und Teela wacht langsam auf. Ronan ist schon wach und erkundigt sich ja auch. Dem geht's ja gut. Und, ja. Ja, ne, ich glaube schon. Und Canario erklärt dann, ja, wir waren hier von Race Stunnern angeschossen. Ne? Ihr seid beide relativ zackig umgefallen. Ne? Dass die Effekte des Enzyms müssen wohl langsam sich ausschleichen. Ja, die anderen sind aber nicht zu sehen. Das fällt auch Teela auf. Sie erkundigt sich nämlich direkt danach. In einer anderen Zelle wacht Shepard auf. Ford ist da und Nera. Hier, Ford hat sich wohl schon ein bisschen mit ihr unterhalten, weil er stellt sie vor, ne? Hier, das ist Nera, das ist Lieutenant Colonel Shepard. Und wo sind denn die anderen, will er wissen. Und haben uns wohl getrennt. Und die Race-Wachen werden jetzt wohl darauf aufpassen, dass man kleinere Gruppen hat, die es dann schwerer haben zu entkommen. Ne, wir hätten nicht anhalten sollen, sagt Ford nochmal. Ja, schade, ist aber passiert. Und ja, erst hast du hier, also Ford schiebt jetzt den schwarzen Peter allen Shepard zu, ne? Erst hast du den Alarm ausgelöst und dann willst du hier diese Leute retten, ne, obwohl die Race auf unserer Fährte waren. Und du sabotierst doch hier absichtlich die Mission. Du willst nur, dass ich hier mit irgendwie durchkomme. Und Ford, du musst mal an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Und Ford wechselt aber direkt das Thema und sagt dann hier, Teela und Ronan sind direkt umgefallen, als sie angeschossen worden sind. Das Enzym muss wohl aufhören zu wirken. Und Shepard will wissen, ob Ford denn irgendwas wirken. Nee, noch nicht, aber das wird irgendwann passieren. Und ist mir ja schon mal passiert, wenn ich kein Enzym mehr kriege. Und das wird dann schon scheiße. Und wir müssen auf jeden Fall hier raus. Keine ungeplanten Stops mehr. Ja, wir stoppen jetzt aber nochmal auf der Krankenstation. Also das erste Mal in dieser Folge. Beckett, ja, ne, also Caldwell kommt dann dazu mit Liz und Beckett begrüßt die beiden. Ja, hier, nur ich dachte, sie würden jetzt erst in ein paar Tagen zurückkommen, Colonel Caldwell. Und nur hier Dr. Weir hat angefordert, dass wir hier so schnell wie möglich bei der Suche unterstützen. Wir haben dann ein bisschen mehr aufs Gas getreten. Und Liz kommt dann aber eigentlich auf den Punkt und sagt dann, wie geht es ihm? Na, man hätte ihn betäubt, hat hier irgendwie Beta-Blocker, um den Blutdruck zu senken. Wo ich weiß nicht, tun Beta-Blocker das? Ich weiß es nicht. Ja, ne, also er hatte auf jeden Fall Glück, hätte auch einen Herzinfarkt kriegen können. Und wir sehen McKay, der auf dem Bettchen liegt, hat eine Sauerstoffmaske an und scheint zu schlafen. Bewegt sich aber so ein bisschen und Caldwell kommt direkt zum Punkt. Hat er irgendwas hier erzählt, hier von wegen, wo Colonel Shepard ist und sein Team? Und ja, nicht zusammenhängend, das sagt Beckett. Na, er war im Hyperventilieren, als er reinkommt. Der Puls war extrem schnell und er konnte kaum ein Wort rausbringen. Und er hat es auf jeden Fall versucht. Und Liz hier, wie viel Enzym hat er denn genommen? Und Beckett, ja, eine große, große Dosis und eine Riesenmenge in seinem System und fast so viel wie bei Lieutenant Ford. Und kannst du ihn jetzt irgendwie das davon abgewöhnen? Und er sagt, ja, er wünschte, er könnte das, aber ne, so von wegen, wir haben kein Enzym mehr, hat ja Ford alles geklaut und man könnte ihm dann nicht entwöhnen, so über längere Zeit und außer wir holen jetzt mehr Enzym und das ist keine Option. Ne, also bis wir mal irgendwie ein Enzym haben oder so, dann wird das in seinem System schon abgebaut haben und die einzige Variante ist wohl und Caldwell weiß Cold Turkey, also kalten Entzug. Ja, ne, Beckett sagt, er versucht das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Ne, irgendwie Painkillers und hast du nicht gesehen. Antinausea, also hier so Reisemedikation, ne, also hier gegen Übelkeit und Benzodiazepin wegen der Aufregung und Multivitamininjektionen, um das Immunsystem anzukurbeln. Und findet man Knorke und Beckett aber, keine Ahnung, wird schwer, vielleicht auch sogar tödlich. Das ist natürlich keine gute Nachricht für McKay. Dann kann er nichts mehr essen. In der Race und Tila-Zelle geht es so weiter. Ronan und Tila, man merkt auch, dass es bei denen aufhört. Also sie schwitzen da auch und ja, irgendwie, man ist jetzt müde. Und ja, da kann er gesagt, ja, hier, nee, das Enzym schleicht sich aus. Geht bei mir nicht anders. Und Tila, ja, wie schlimm wird's denn? Und ja, wird schon scheiße, sagt Kanayo. Vielleicht nicht für euch beide, ne? Ihr habt jetzt nicht so lange am Enzym gehangen, aber für mich und die anderen, In der anderen Race-Zelle geht es dann weiter. Ford liegt auf dem Boden, hat wohl massive Entzugserscheinungen, zittert und Nira betupft sein Gesicht mit irgendwie ein Stück Stoff. Ford bedankt sich, also dafür reicht es dann noch. Und wie es ihm denn ginge. Und so von wegen, ja, ich muss unbedingt hier ans Enzym kommen. So von wegen, dann werde ich hier uns alle hier rausbringen. Und wir werden das zusammen schaffen. Na, und mit oder ohne Enzym, wir sind Team. Und ob er sich denn daran erinnern würde. Und Ford bestätigt das, bevor wir wieder zurück nach Atlantis in die Krankenstation gehen.
Da ist der Rodney aufgewacht, hat die Sauerstoffmaske wurde da mittlerweile schon ersetzt durch diese Nasenkanüle. Er schwitzt da noch herum und Carson wacht da am Bettchen. Stehen sie einfach so da, hä? Holen sie mir doch mal mehr Enzyme herbei. Und nee, haben wir nicht hier am Start, meint Beckett. Ja, es ist die Hölle und hat den ganzen Schrank voll der Ford. Da gibt es schon eine Menge Fläschchen. Und kennen sie denn die Geldadresse? Nee, natürlich nicht. Und na, tut mir leid, Rodney, und der ist dann hysterisch. Er muss mich ja nicht gleich anschreien. Ich schreie nicht. Es ist bestimmt ein Spaß für dich, mich so zu beobachten. Und ich versichere dir, das ist nicht der Fall. Sind sie irgendwie eifersüchtig wegen der Mission und lebenssüchtig, eifersüchtig, ne? Und ja, faselt da ein bisschen vor sich hin, pathetische Entschuldigung fürs Krankenhaus. Und die wissen, dass das Quark ist, meint Beckett und McKay, ja, eifersüchtig, ne? Ich bekomme alle Frauen und du nicht. Was? Und McKay dann, ja, bitte gib mir einfach ein bisschen Enzym, ne? Gerade so, um noch irgendwie durchzukommen, sonst sterbe ich hier und nee, habe ich eben nicht, wie gesagt. Und McKay ist wütend, ja, du denkst, ich weiß nicht, dass du lügst und ich lüge nicht und so weiter und so fort. Bist verwirrt und ja, Beckett, McKay meint, ja, weiß nicht, töte mich halt einfach und ja, Beckett, ja, ruhig und na, wird schon alles vorbeigehen hier und ja, schrei doch nicht immer so hier, ich habe recht hier. Carson wendet sich dann an ein paar Krankenschwestern in der Nähe und vielleicht sollte man ihn woanders hinbringen, wo es mittel weniger los ist. Und McKay, was? Damit du mich privat töten kannst? Messer in den Rücken stechen, nicht wahr? Und Carson lehnt sich dann wieder nach unten und legt die Hand auf die Schulter von Rodney. Und ja, ich werde nicht versuchen, dich zu töten, niemals. Und McKay, ja, also gar keine Ahnung hier, was ich durchmache. Und naja, doch, da habe ich eine Ahnung von. Wir haben eine Ahnung von der nächsten Szene in der Race Cell Number One im Hive-Schiff. Ronan sitzt da schweißgebadet auf dieser Bankbritsche, wie auch immer. Tila meint, dass der Kanayo doch, wir müssen jetzt mal stark sein. Der ist auch auf dem Boden und Tila ist über ihm und ja, kämpfen sie, ne? Ich weiß nicht, was wir da jetzt noch hier groß machen können. Und Ronan meint, da kann man eben nichts mehr tun. Tila meint, Kanayo. Und dann ist da nicht mehr viel zu sehen und zu hören vom Kanayo. Der stirbt nämlich gerade. Und Rodo meint, ja, und das ist das, was mit uns passieren wird, oder was? Dann gibt's Rays, die da zur Zellentür kommen, schaut da rein in die Zelle, zischt ein bisschen Rays-mäßig vor sich um. Ronan ist auf dem Bein und er und Tila schauen sich Kanayo an, dann schauen sie sich Rays an und ja, Ronan, der stolpert ein bisschen nach vorne und begutachtet auch den Rays und ne, einer weniger für euch zum Ernähren, meint er. Ja, dann kriegt er einen Stunner-Schuss ab und die Zelle öffnet sich und Taylor und der Rays schauen sich mal von Angesicht zu Angesicht an. Und Rays, ja, nehmen sie ihn und dann wird eben der Kanayo da ein bisschen so weggeschliffen auf dem Boden. In der Atlantischen Infirmary kommt unsere Liz rein und will auch mal gucken, was da so abgeht bei Rodney. Der ist ja mittlerweile, hat sich wohl beruhigt, ne, Augen geschlossen und hier fragt eben Carson nach dem Befinden des Rodney und jetzt schläft er wohl endlich und Liz lächelt kurz, ne? Und hat er denn was über den Shepard irgendwas erwähnt, ne? Irgendwas Sinnvolles? Und nee, noch nicht. Das war ein Gespräch der anderen Art. Ja, meint Beckett, ne? Und fühle mich hier wie einen, irgendwie nicht unähnlich einem Priester in Der Exorzist. Naja, das Schlimmste hat er wohl geschafft, die Übelkeit und sein Puls, das ist normalisiert sich. Der Blutdruck ist in einem vernünftigen Bereich, wenn man das so bei seiner grenzwertigen Hypertonie und der Nacheinnahme des Enzyms so sagen kann. Und wir, ja, okay. Ja, also die Hartnäckigkeit, ne, die hat eben da wohl die ganze Tortur über, das hat schon was gebracht, meint Beckett, auch wenn das ungern sagt. Und das werden wir aber ihm dann nicht mitteilen, oder? Und nein, also wir werden doch das Monster nicht noch füttern, ne? Und wie er lacht, so, nee, machen wir natürlich nicht. Sie sollen sich doch mal ausruhen, Carsten, da sehen sie auch erschöpft aus und der will aber noch ein bisschen da bleiben, damit er auch über dem Berg ist. Hier steht, dass er auch aus dem Wald ist. Okay. Wie er meint, ja, Carsten, gute Arbeit übrigens und danke, Liz. Er lächelt und sie dreht sich und dampft ab. Wir tun es ja gleich im Hive-Schiff in der Race Cell Nummer 2. Der Aiden liegt am Boden, hat da sehr schlimme Krämpfe. Also es ist jetzt auch alles ähnlich, wie wir es eben schon ein bisschen so erlebt haben. Und Nera versucht dann immer noch die Stirn da rumzuwischeln. Und Shepard redet auch auf ihn ein. Ja, hier komm, ich verlasse mich auf dich, Kumpel. Und ja, Sir, tut mir leid, Sir. Nee, nichts davon. Mission ist noch nicht vorbei. Ne? Sie erinnern sich doch. Wir müssen hier einen Weg finden, rauszukommen. Hören Sie mich? Und fort, ja, wollo, Sir. Ne, Aiden, Sie können das schon schaffen. Und ja, in dem Moment wird die Tür geöffnet, der männliche Race mit zwei Wachen steht dort und ja, Race, achso, ne, genau, also der Aiden wird jetzt da praktisch abgeholt und was haben sie mit dem vor und na, der ist krank und deshalb nehmen wir ihn ja auch, sagt der Race, was ich auch immer so komisch finde, dass da so Infos getroppt werden, das macht mir eigentlich ja nicht so, ja. Dann schließt sich die Tür wieder und ja, woher, was sagst du, was tut sich da und wo bringen sie ihn hin? Und Nera meint zum Kokon. Und John dreht sich um. Also, und sie erzählt weiter, dass es ihn vom Sterben abhalten wird. Ne? Er wird da wohl am Leben gehalten. Ja, bis er dann eben verfüttert oder bis sie sich nähern, meint Shepard. Im Space, dem Final Frontier, sehen wir zwei Bienenstockschiffe, bahnen sich den Weg durch den Hyperraum. Also, ja, und in der Race Cell Nummer 2, John steht da immer noch an der Tür rum und Nera tut's jetzt leid und es ist wohl ihre Schuld, erwischt worden zu sein, ne, und da hätte man doch nicht, ja, und Shepard wiegelt ab, ne, sie waren doch im Kokon gefangen, da kann man jetzt keinem die Schuld geben, dass da sie raus wollten und Nera, ja, jetzt hat dein Freund mal Platz eingenommen und, ne, nicht so lange ich helfen kann und wie kommen wir denn jetzt hier raus mit Nera und okay, da habe ich jetzt noch nicht irgendwie was bereit oder so und aber es wird beeindruckend sein, ne, wenn mir das einfällt nach dem Motto der Race wird uns nicht entkommen lassen, sagt sie weiter und ja, wir gucken mal, was sich da machen lässt. Fürchtest du dich nicht vor dem Race? Nee, aber Clowns, das ist eine völlig andere Nummer. Die erschreckt mich wirklich und Nera schaut ihn nur fragezeichend an. Wir machen das nicht, sondern sind in this office, die will am Laptop wahrscheinlich irgendwas machen. Rodney taucht dann auf, sieht relativ gesund aus. Schauen Sie sich doch mal an. Und, genau. Und wie er sagt nochmal, dass sie da schon Sorge um ihn hatte, ne, hast mir einen Schrecken versetzt. Und McKay sagt, ja, das war auch irgendwie die ganze Nummer ein bisschen seltsam. Und die ganze Zeit unter diesem Enzymeinfluss, es war alles so klar irgendwie bei mir, ne? Und irgendwie aus meiner Sicht, das, was ich erzählte, war vernünftig und was ihr erzählt, war völliger Quark. Eigenartig, ne? Ich denke, das ist irgendwie, jetzt verstehe ich, wie fort sich die ganze Zeit gefühlt haben muss. Also nur eine Wahrheit oder so. Und wir fragen nochmal, was genau draußen vor sich geht, aber wo sind denn überhaupt die anderen? Und McKay weiß es nicht so ganz genau, aber kann es wohl herausfinden. Und sie gehen dann zum Control Room. Und Ford ist übrigens am Leben, habe ich es gesagt. Du hast es erzählt, aber ich habe es dir halt nicht geglaubt und McKay sagt nochmal, ja, der ist schon sehr widerstandsfähig und auch sehr beschäftigt, er hat eine kleine Bande versammelt, die das Enzym da sich gedopt haben und naja, die haben uns auch unter die Drogen gesetzt und sich uns gezwungen, eben diese Mission anzuschließen, um ein Hive-Schiff zu zerstören, ein Hive-Schiff? Ja, ne, sie haben es ja auch geschafft, dann dazustehen. Wie gesagt, er war sehr beschäftigt. Schauen Sie, also diese Mission, als wir da nicht zurückkehrten, wurde mir klar, dass da wohl was schiefgelaufen sein muss. Und ja, jetzt habe ich die Koordinaten zu dem Planeten, auf die eben das Hype-Schiff zur Keulung fliegt, ne, oder was da beabsichtigt ist anscheinend. Und wie er meint, ja, wenn also das Team noch am Leben ist, ist es vielleicht dort im Hive-Schiff gefangen. Ne? Da ist zumindest doch mal eine Chance, eine Rettungsmission zu starten. Und McKay stimmt dem zu. Zumindest können wir auch diesen Planeten dann vor der Keulung warnen. Und wie er meint, dann Richtung ihres Büros. Ja, ich werde dann den Colonel Cattrall in Cattrall alarmieren. Und McKay findet es doch sehr dufte. Wir duften ab in die Race Cell Number 1, Tila Döselt. Döselt, okay. Auf der Bank und hat so Ronans Mantel als Kopfkissen. Wacht dann auf, ne, und ist erstmal in Panik, schaut sich um und Ronan sitzt aber ganz entspannt, also Albtraum oder wie auch immer. Wie geht's dir denn? Fragt er mal und Tila schwingt ihre Beine auf den Boden, hat Schweiß im Gesicht und naja, besser und dir? Und Ronan ist ein bisschen ruhiger, ja, ich bin bereit hier raus. Tila meint dann, ja, du hattest Glück, Weg, oder hattest du Glück, einen Weg zu finden, wie wir hier rauskommen überhaupt? Und Rona meint, die einzige Chance ist es, eben eine Ablenkung zu generieren. Ja, das nächste Mal die irgendwie zu überwältigen, wenn sie hierher kommen, die Wachen. Tila nickt zustimmend. Also da hat man jetzt, weiß ich, ob sie keine Messer mehr haben oder kein Equipment oder irgendwas. Vielleicht haben sie jetzt mal wirklich durchsucht. Und Tila, ja, was haben sie da an Fort gedacht? Ne? Also wenn es bei ihm auch so schwerwiegend ist wie bei Kanayo und Ronan, steht dann auf, lehnt sich nach unten, um sein Gesicht auf ihr Niveau zu bringen. Das ist ja auch geil. Ja, und Ronan meint, ja, wenn es sie ablenkt, ne, dann kriegt man das irgendwie hin. Und dann geht es dann wieder weiter in der Race Cell Nummer 2.
Shepard erkundigt sich bei Nira, ob sie irgendwas Scharfes hätte. Ne, Klinge, Harpin, irgendwas, so von wegen, um diese Walls zu punchern und sie sagt nein und ja, blöd, beim letzten Mal hatte jeder in meiner Zelle irgendwie sowas. Nira geht da jetzt nicht, oder, ne? Deine Leute sind auf dem Race geholt worden und sie berichtet dann, ja, ein ganzer Planet wurde zerstört, deine Leute hierher gebracht und ich habe irgendwie gesehen, dass man sich an ihrer Mutter genähert hätte und Shepard tut das leid und ja, wir hatten keine Möglichkeit, die Race zu befinden, ne? Wir waren einfache friedvolle Leute und ja, friedlich während man auch, also ne, aber wir haben jetzt trotzdem irgendwie die Mittel, sagt Shepard, um hier den Kampf zu liefern und du hast die Race schon bekämpft und ja, viele Male, ne, haben ein paar Schlachten gewonnen, ein paar verloren, ne, und der Krieg ist aber noch lange nicht vorbei und ja, bis jetzt haben wir es geschafft, uns selber irgendwie über die Runden zu bringen. Und was mit den Clowns? Und ach, Clowns, ja, ne, aber ganze Armeen, die aus Volkswagen ausgeschleust werden, wir tun unser Bestes, um sie zu bekämpfen, aber ne, werden immer weiter reingeschickt. Und das wäre am Ende auch cool, wenn sie von den Clowns berichten würde, von diesen Armeen von Clowns, von dieser riesigen Armee.
Sie werden kommen, sie werden in diese Galaxie eindringen. Nein, sie werden aus kleinen, es heißt, die Raumschiffe heißen kleine Autos, habe ich gehört oder so. Ja, ja.
Dann geht es mal weiter in einem Korridor, diesmal nicht an Bord, nicht in einem SGC oder auf SGA auf Atlantis, sondern auf der Daedalus. McKay läuft da mit Cordwell, Lorn und Zelenka rum und ja, ne, hier, McKay berichtet Forts Intel. Na, Edovin, das ist wohl ein Planet, hat ein Spacegate und wir könnten da ganz schnell mit einem Paddeljumper hin, aber ja, wir könnten ja jetzt nicht mehr tun, als die Leute vor der Keulung warnen. Ob man denn genug Zeit hätte, will Cordwell wissen. Und McKay ist sich ziemlich sicher, Zelenka glaubt es nur zu wissen. Und also wir sollten und wir hoffen, also so viermal dasselbe. Ja, ne, auf jeden Fall, McKay, ne, so viel, ja, wird nah, auf jeden Fall, wird knapp werden. Aber wenn man die Daedalus hätte, könnte man Radiolock auf Shepard und den Team da im Hive-Schiff kriegen. Was natürlich auch für Quatsch ist, also wenn du gefangen genommen wirst, wirst du auch dein Radio los. Ja, also dann könnte man sie rausbeamen. Ja, dann lass uns mal den Vogel in die Luft bringen und Lorne wendet sich an, sagt, kommst du mit? Und du sagst, nein, 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 nein. Und dann geht der ganze Rest. Wir gehen zurück in die Shepardsche Race-Zelle. Shepard, Penta, Mira kommt ein bisschen näher und kuschelt sich an ihn und er wacht dann auf. Also vielleicht hat er auch nur gedöst und sie sagt, ja, wegen der Wärme. legt ihren Kopf an seine Schulter und legt dann seinen Arm um sie und ob sie denn so besser geht und wie lange werden sie uns jetzt hier irgendwie drin behalten, wenn die ja wissen, keine Ahnung, weiß Shepard auch nicht und sie dann, wenn wir hier rauskommen, wohin wirst du dann gehen, oder wohin gehen wir dann, wohin gehe ich dann, wo immer du willst, kann ich nicht zu euch kommen und klar, wir haben bestimmt einen Raum frei, wie ist denn deine Welt und comfortable, gutes Klima und sie so, erzähl mir, wie sie aussieht, wie deine andere Welt, Wasser, Bäume, Berge, Starbucks an jeder Ecke und what it is called und Shepard zögert und lass uns das mal anders machen, ich bin müde. Wobei ich mich frage, so von wegen, also selbst wenn er jetzt irgendwelche Bedenken gegenüber ihr hat, warum sagt er nicht einfach Erde? Also die Wraiths wissen von der Erde. Also egal, wie du es erzählt, ist das scheißegal. Das ist eine ganz andere Galaxie.
Vielleicht wurde es damals anders betont. Erde.
Ich habe keine Ahnung. Also warum er da jetzt so irgendwie, weiß ich nicht.
Er ist ein bisschen misstrauisch, merkt man da. Also spätestens da. Ne?
Also sie legt dann die Hand auf seine Brust und dann macht das Schiff irgendwelche Geräusche. Also sie wachen auf von Geräuschen, die das Schiff macht. Wackelt alles ein bisschen und was ist denn das, wenn ihr wissen? Keine Ahnung. Sind wohl aus dem Hyperspace gefallen. Ja, werden sich jetzt für die Keulung fertig machen. Ja, dann kommen ein paar Wraiths-Wachen, sie greifen sich Shepard und einer greift sich Shepard, wird dann einem anderen Wraith-Soldaten in die Hände gestoßen und hier nimmt ihr mit und hast du nicht gesehen. Und dann ist er wieder in der Queen's Chamber und sie so, sollen wir uns unterhalten? Über was denn? Und du bist doch hier echt doof. Ja, doch, ja. Und Shepard wechselt dann das Thema. Sie ist sehr, sehr süß eigentlich. Und die Queen guckt ihn an. Ja, Nira, ne? Also das ist die Frau, die du hier da in den Kokon gesetzt hast, damit wir sie befreien, nachdem du uns hast entkommen lassen. Ne? Aber es sollte wohl Informationen aus uns rauskriegen, aber das wird nie passieren. Und das scheint wohl den Tatsachen zu entsprechen, weil die Queen faucht ihn dann an. Wir kommen jetzt mit fauchenden Motoren aus dem Hyperspace, die Daedalus, wir sehen sie kurz, dann auf der Brücke. Die Crew wird gebrieft. McCain und Lorne sind natürlich da auch an Bord. Und McCain dann irgendwie an so einem Board, an so einem typischen Planboard, hier so ein beleuchtetes Ding. So wie, wir werden jetzt so im Hyperspace. Ach nee, sie sind im Hyperspace. Also es war ein Shot im Hyperspace. Wir werden im Hyperspace direkt hinter dem Planeten rauskommen. Wir werden den Planeten nutzen, um uns gegen das Hive-Schiff zu schützen. Also hier Radarschatten oder sowas, wie man das nennt. Und sie werden dann versuchen, hier Radiokontakt mit Colonel Shepard aufzunehmen. Und wir werden das vom hinter dem Planeten, wenn wir keinen Radiokontakt aufbauen können, wirft McKay ein. Und da kommen sie jetzt in Major Lorne rein. Sie werden einen Cloak Puddle Jumper mitnehmen. Also man hat hier scheinbar einen in die Docking Bay genommen. Ja, dann werden sie mal rauskriegen, ob hier Colonel Shepard und sein Team noch an Bord des Schiffes sind. Und wenn sie da drauf sind, dann werden wir in Position uns begeben, um sie rauszubeamen. Und wenn sie nicht da sind, will Lorne wissen, dann werden wir eine Bombe an Bord beamen und sie das Ding zerstören. Und was ist, wenn sie uns mit Marmelade bewerfen? If they jam us like they did before. Und machen sie sich da keine Sorgen drum. Sie werden versuchen können, Shepard und sein Team rauszukriegen und wir werden es zerstören.
Ja, wobei das mit dieser Bombe reinbeamen, das hatten wir auch schon damals gesehen, das hat, glaube ich, zweimal, dreimal funktioniert und dann nicht mehr.
Ja, eben, das ist ja das, was McKay sagt.
Warum sollte es anders sein? Ja,
keine Ahnung. Also
da wird man, die Gegenmaßnahmen, die man damals getroffen hat, also die hat man jetzt in die Fallen gelassen. Das ist ja irgendwie.
Es ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also. Ja, wenn jetzt ein Hive-Schiff, das sind ja irgendwie Verbände für sich. Ja, also wenn du ein Hive-Schiff zerstörst, wer sollte, da habe ich damals schon drüber gemeckert, wer sollte denn da eine Gegenwaffe entwickeln können? Weil die Daten, die du an Bord des Hive-Schiffs hast, gehen mit dem Schiff verloren. Außerdem, wir wissen, dass die Wraiths mittlerweile sich selber gegenseitig an die Gurgel gehen. Da tauscht keiner Informationen mit dem anderen aus, die einen irgendwie einen Vorteil verschaffen könnten. Also, weiß nicht, warum das dann auch später auftritt. Es kommt ja genau so, ne, jetzt ohne vorgreifen zu wollen. Aber das ist auch eigentlich totaler Müll. Also die tauschen keine Technologie aus. Da kannst du mal von ausgehen. Ja, auf jeden Fall, wir sind in der Queen's Chamber und Nira kommt dann da rein und Shepard, ach, da bist du. So von wegen, das mit dem freien Raum ist wohl vom Tisch. Aber ne, netter Versuch und wendet sich dann wieder an die Queen. Gab wohl einen guten Grund, uns da rauszulassen. Aber war schon eine Vorstellung. Und wo hast du sie denn gefunden? Und die Queen umrundet dann Shepard. Ja, so eine von vielen Tausenden, die gekommen sind, um uns zu dienen, um uns anzubeten. Ne? So von wegen, sie tun, was wir von ihnen wollen und wir lassen sie am Leben. Ja, ne, die Queen fast wieder Shepard zärtlich ins Gesicht, also was man so unter Racer Zärtlichkeit versteht. Ah, ein Wraith-Anbeter, so wow. Und Nira erzählte, ja, es gibt eine Prophezeiung, Great Awakening, hast du nicht gesehen, bla und blub. Ja, nee, Shepard wisst davon, ne, so von wegen hier, er wäre selber auch ein Mensch und in meinem Fall, ich werde jetzt ja aber niemanden anbeten, ne, so von wegen, also ne, gibt bessere Business-Relationships, ne, also. Und die Queen, ja, du lügst. Und ja, dann erzähl mir mal dies hier. So von wegen, wie könnte ich meine Finger aufnehmen? Wie könnte ich meine Hände an den Dart kriegen? Ne? Wer könnte mir da Instruktionen gegeben haben, wie man hier dein Hive-Schiff infiltrieren könnte, um es zu zerstören? Und sie hat direkt einen Verdacht. Und ja, um welche Königin geht es denn? Na, also du hast doch hier bestimmt ein Fenster auf diesem Ding hier. Na, schau mal raus. Ne? Das andere Hive-Schiff, was euch für die Keulung besucht. Na, so von wegen, gibt viel weniger Münder zu füttern, wenn man nicht teilen muss. Ah, ich werde mit ihr reden. Und glaubst du wirklich, die wird das zugeben, dass er dich töten wollte? Und ich, ja, dann bringt sie ihn mit ihren Gedanken zu Fall. Ja, ne, dann wird sie auf jeden Fall plötzlich angeschossen. Shepard dreht sich um und Ford ist da und schießt auf die Soldaten. Shepard wird Ronans Gun zugeworfen und ja, die Queen hat wohl jetzt auch irgendwie eine Waffe gefeuert auf Ford und hin und her. Aber er lässt sich nicht umnieten und Shepard feuert auf die Königin. Sie geht zu Boden und die Nila und ihre anderen Worshipper-Kameraden machen die Biege. Und Shepard total überrascht. Wie habt ihr denn die Waffen zurückgekriegt? Und Ford, ja, das war der einfache Partner, mehr Enzym zu kriegen. Das war schwer. Wobei auch geil, also Was ist denn, also Ford nimmt das Enzym, also wir haben ja mitgekriegt, hier einer von Fords Gehilfen hat das Enzym so präpariert, dass man es auch essenstechnisch zu sich nehmen kann, sonst muss man sich spritzen, also wo kriegst du jetzt an Bord dieses Race-Schiffes eine Spritze her? Hm. Haben die dir auch nicht abgenommen? Also das
die Schaffhaarwissenschaftler also und die Race-Wissenschaftler, die haben das immer parat in einem Labor.
Ja, ne, Shepard ballert nochmal einen Soldaten um und ja, ne, was passiert denn hier und hast du nicht gesehen? Und Ford sagt dann hier, am Ende der Halle 50 Meter links abbiegen, wird dich zu Tila und Ronan bringen und ich werde die Race jetzt mal aufhalten. Und Shepard, nee, du kommst jetzt mit mir und nee, ich werde jetzt hier die Race abhalten, so von wegen, mir wird es schon gut gehen und ich werde nicht ohne sie gehen, Lieutenant und John. Sie hat auch mal Vornamen genannt. Ich werde dich schon einholen, jetzt geh! Und Ford schubst dann Shepard in die entsprechende Richtung und plötzlich geht der Alarm los und Shepard, oh crap, und in der nächsten Race-Zelle und sagt dann Runa, nachdem er den Alarm hat, ja, hier, oh, mach dich bereit zu Tila. Dann kommt aber Shepard um die Ecke und man begrüßt sich erstmal kurz und habt ihr was dagegen, wenn ich euch hier rausbringe und keiner hat was dagegen. Shepard feuert auf dieses Door-Panel wieder auf der gegenüberliegenden Seite, anstatt auf den Knopf zu drücken, der nur einen halben Meter...
Das wechselt sich immer, dass du nicht weißt, welches der richtige ist. Weißt du, so alle 30 Minuten wechselt das komplette. Ja, so ein Spielchen.
Shepard will dann wissen, wo Kanayo ist, ne, wer tot und wie geht's denn fort und ja, war noch am Leben. Ich halte daran erstmal so fest und dann macht man sich vom Acker. Wir sehen die Daedalus, wie sie aus dem Hyperspace in der Nähe des Planeten fällt. Ja, an Bord des an Bord der Brücke, es gibt Caldwell den Befehl, dass der Jumper losgehen kann. Lorne ist an den Kontrollen, McKay sitzt dann, hier hatte ich mir das aufgeschrieben, ne? Mhm. On our way, engaging cloak, sagt der Lorne. Und jetzt frage ich mich, warum man denn unbedingt diesen Jumper vorschicken muss. Also bitte, wir wissen, dass ganze Hattacks sich tarnen können. Warum sollte das bei der Daedalus mit der entsprechenden Asgard-Technologie nicht funktionieren? Also eigentlich müsste ein Schild, was man dort entwickelt, also ich weiß nicht, warum baut man in die Daedalus keine Tarnvorrichtung an?
Energieverbrauch, ich weiß es nicht.
Ich weiß
zu wenig Solarpanel drauf, um das reinzuholen? Keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung. Der Paddeljumper fliegt auf jeden Fall aus dem Daedalus'schen Hangar. Und man sieht das nochmal tarnen. Im Paddeljumper geht's dann weiter und Lauren sagt, scheiße, was ist denn los? Das sind zwei. Na, aber war doch nur einer und ja, hast du doch gesagt und ja, es gab nur einen. Jetzt sind es aber zwei, ich kann das sehen, sagt McKay. Und dann, ja, lass uns mal hier Colonel Shepard an funken. Colonel Shepard sehen wir mit Tila und Ronan, die jetzt durch irgendwelche Gänge eilen. Wir kommen an der Hangar Bay vorbei, da sehen wir viele Darts, die da rausfliegen. Und die Keulung hat wohl begonnen und wir müssen sie aufhalten. Und ja, wie denn? Ja, ne, also hier, bleibt mal hier, wenn euch wenn ich euch das Signal gebe, kommt ihr da raus und Shepard rennt in den Hangar rein. Und Caulfield erkundigt sich dann beim Jumper One hier so für irgendwie, ist er, ja, haben auch keinen Radiokontakt. Ne, also keine Ahnung, ob die auf einem der Hive-Schiffe sind. Und dann sind sie, vielleicht sind sie auf keinem der beiden, könnten ja auch, oder doch auf einem der beiden, könnten einfach nur die Radios abgenommen haben. Ja, Koppel sagt dann, ja, wir können sie nicht darauf verlassen, auf diese Vermutung, kommen sie zu Daedalus zurück. Ja, wir waren so nah und ja, ne, wir müssen auf jeden Fall die Schiffe jetzt ausschalten, bevor sie das Culling beginnen, sagt dann Caldwell. Und Ronan und Teela sehen, wie ein Dart in Richtung Eingang fliegt, und ist das Signal? Und Ronan soll ja besser, und dann gehen sie raus ins Offene, in die Hangar Bay, und werden dann von einem Culling Beam eingesaugt. Hier ist wohl Colonel Shepard, der sich einen Dart ausgeliehen hat, wobei ich das ein bisschen merkwürdig finde. Also beim letzten Mal war er noch völlig überfordert, was die Bedienung des Darts angeht. Dazu brauchte er diese Konsole.
Er lernt schnell.
Das ist jetzt
so
das
Matrix-Style.
Nee, eben nicht. Ja, eben nicht. Er hat beim letzten Mal über die Konsole das Ding bedient. Also er kann den Dart nicht fliegen. Nee, also warum er das jetzt, Hypnoschulung, ich habe keine Ahnung. Also Vielleicht haben die Rays so in den Zellen so, weißt du, auf dem Ration-Klo oder so, vielleicht haben die da so, was ich weiß, so Risszeichnungen, Manuals oder sowas liegen. Vielleicht hat dann Shepard da beim Kacken.
Vom Dart. Ja, habe ich gefunden hier. Die war in dem Schalter, wo wir es ausgeschossen haben mit dem Messer an die Tür. Ja, da war das drin.
Das ist also wirklich totaler Quatsch. Und Shepard sieht man an Bord des Darts jetzt auch und sagt, oh, ich hoffe mal, dass das funktioniert, sagt er zu sich selber. Wir sehen, dass viele, viele Darts die Hangarbase der beiden Hive-Schiffe verlassen. Und die Daedalus macht sich auf den Weg. Und mal fehlt jetzt Power to the Shields, und wie sind wir mit der Transporter Range, und Weapons Lock haben wir.
Was man noch ergänzend sagen kann, man erkennt ihn ja in Anführungszeichen, weil die ganzen Darts, die haben hinten so, da leuchtet der Popo rot praktisch, und bei ihm leuchtet es nicht aus irgendeinem Grund. Da erkennt man ihn ein bisschen, dass es er ist, also dass man nicht zu verwirrt ist als Zuschauer.
Ja. Maximale Schilde und Transporter Range, und wir haben jetzt auch einen Weapons Lock inside der ersten Enemy Vessel. Deploy Warhead, und das Display zeigt aber Transport failed. Ja, hier hat Gegenmaßnahmen, sagt der Airman, ne, wird geblockt. The Jamming has again, und der Airman, ja, wir sind unter Feuer, also das war schon eine dumme Idee. Ja, hier Rail Positions, Return Fire, und dann sieht man, dass beide Hive-Schiffe auf die Daedalus schießen. Die Daedalus schießt zurück an Bord des Darts von Shepard. Oh, das ist nicht gut, man sieht halt auch die Umgebung so ein bisschen auf seinem Bildschirm.
Hier ist die Übersetzung bei mir geil. Ich lasse mir das ja mal übersetzen. Das klingt sehr nach Feuilleton. John versucht, die Lesungen auf dem Baldachin des Schiffes zu verstehen. Das ist fast schon Prosa, ja.
Shepard's Dart, also er schmeißt sein Dart hinweg und fliegt jetzt auf das andere Hive-Schiff zu, und ne, so von wegen auf dem Bord der Daedalus kriegen die Schilder wohl ordentlich was ab. Ne? Man hätte jetzt irgendwie schon 20% verloren. Ja, das Übliche, es brennen irgendwelche Sachen durch, das kennt man ja schon. Ja, ne, so von wegen, ja, wir sind viel zu lange in Rays Händen gewesen, unsere Leute, so von wegen, sie müssen wohl kompromittiert worden sein, und vielleicht wissen die Rays auch schon, dass Atlantis nicht zerstört. Wir müssen diesen Kampf unbedingt gewinnen. An Bord des Darts bringt Shepard die Waffen online, und dann macht er einen auf Todesstern-Kommando, fliegt dann durch die ganzen Rifts und hast er nicht gesehen, und feuert da durch die Gegend. Na, also fehlt nur noch, dass er irgendwie durch den Tunnel einfliegt und dann den
Rot 1 bereit, Rot 2 bereit.
Naja. Ja, ne, dann trifft er auch die Hangar Bay und andere Sektionen, und hast du nicht gesehen. Und auf der Daedalus'schen Brücke sieht man das auch, und so, hey, was ist das denn? Und da gibt's einen Dart, der feuert auf das andere Hive-Schiff. Und wieso das denn? Das ist bestimmt Shepard, sagt McKay. Ja, Shepard hört in dem Moment auch auf zu feuern, und dann beginnen plötzlich die Darts der beiden Hive-Schiffe sich gegenseitig zu behaken. Und, Shepard macht sich dann aber von dannen. Auf dem Display der Daedalus'schen Brücke sieht man, dass sich die beiden Hive-Schiffe jetzt auch bekämpfen, und sie feuern aufeinander, sagt Lorne, und wir sehen das dann auch in der Aufnahme nochmal. Dann explodiert eins der Hive-Schiffe, und der Blast killt dann auch das andere Schiff. Ja, wir gehen nochmal für ein paar Miniszenen zurück auf die Daedalus'sche Brücke.
Da startet die Crew erstaunt da eben, was da vor sich geht, und also McKay meint ja, die Explosion hat jetzt wohl alles im Radius von 15.000 Metern Dirt, Call for, an die Waffenoffizier, so, hä, hat ein Dart überlebt irgendwie und negativ ist ja, dann sieht es bei den, die düstere Miene irgendwie, also die Miene verfinstert sich düster, sie war nicht düster. Rodney kommt wieder zum Bildschirm und ist ein bisschen geschockt drüber. Im atlantischen Control Room gibt es einen Techniker, der eine Funknachricht empfängt und ja, hier Dr. Weir, ne, und ja, hier, wir haben die Daedalus hier dran. Sie sagen, sie sollen was um 1900, ach so, nach Atlantis zurückkehren. Haben sie die Suche schon abgesagt? Nee, also sie sagen halt, da gibt's nichts mehr zu suchen. Ja, es wird sich einen Moment angeschaut und Liz nickt und bedankt sich, ist geschockt da und ja, bevor sie da zu kommen kann, wie irgendwie schon gefühlt im ersten Teil dieser Doppelfolge, immer am Laptop zu schreiben, dass da jetzt auszugehen ist, dass sie tot sind oder so, was irgendwie schon zwei, dreimal angedeutet wurde, dass sie das schreiben wollte. Bevor das passieren kann, wird Skate da aktiviert auf Atlantis und die Alarme ertönen. Offworld Activation. Wer ist denn das? Naja, wir haben hier einen IDC und es ist Colonel Shepard's Code.
Hier an der Stelle haben wir zwei Auffälligkeiten. Und zwar zum einen hören wir, dass das IDC empfangen wird, obwohl das Kavusch des Gates erst hinterher kommt. Also da hat man irgendwie beim Soundboarding geschnarcht. Und zum anderen, Shepard ist gefangen genommen worden. Das heißt, sie haben ihm das IDC auf jeden Fall abgenommen. Es gab wohl, also das stand, das war die Erklärung bei der IMDb, es gab wohl irgendwo vor ein paar Folgen irgendein Thema mit Implantaten, die sowas könnten, dass man die jetzt verwendet.
Da habe ich wahrscheinlich geschlafen.
Das, aber okay. Also, Mist, das war mir auch Mist völlig schreit neu.
Uns gerne. Ja, keine Zeit, aber wenn dann, das ist wahrscheinlich, das ist auch wirklich dieses Stargate-Ding. Du hast immer so einen Mini-Halbsatz in irgendeiner Folge und wenn du diesen irgendwie, ja, einfach überspulst, kriegst du es nicht mit. Das muss dann prominenter, wenn es so ist, prominenter gesetzt werden. Sag ich ja mal deutlich, ja. Genau, lass sie rein, ne, lass sie rein und dann ist es so, das Schild wird gesenkt und Liz trottet die Treppe hinunter und es schlendern Ronan, John und Tila durchs Tor und John macht so eine, ja, entspannt euch mal zu den Marines, die da waffenzückend eben schon bereitstehen. Liz rennt rüber und ja, es wird sich getroffen und Shepard sagt, sorry, Säune, ich weiß, wir sind spät dran. Liz lächelt aber und die Daedalus sehen wir noch einen Shot, wie sie zur Landung kommen. Fast so einen Meter im Wasser war das irgendwie auch, interessanterweise ein bisschen. Aber gut, die muss das abkönnen mit dem Rost auf dem Boden, weiß ich nicht. Ja.
Was auch Quark ist, wir haben ja schon antike Schiffe gesehen, die sind deutlich größer. Also warum jetzt der Platz da nicht ausreicht, um die Daedalus, die deutlich kleiner
ist, so hat es gewirkt irgendwie. Also ich weiß nicht. Oder da sind schon die Bewohner, die da in der Nähe sind. Ja, wir wollen nicht, dass da jetzt hier noch Schiffsverkehr ist. Nee, das stört uns dann beim schönen Ball.
Atlantis war zu lange im heißen, im warmen Wasser. Das ist ja ein relativ warmer Planet, weißt du? Der ist einfach nur eingeschrumpelt. Weißt du, wenn eine Wäsche bei 60 Grad ja, wäscht, ja, geht ja, das gut. Auch ein.
Atlantis ist eingegangen. Die Wände kommen näher. wir gehen näher in die Infirmerie rein. Ronan gekleidet in Krankenhausweisen. Das ist so geil immer. Ja, er liegt jedenfalls auf dem Bett, während Carson da eben in die Augen, glaube ich, leuchtet. Hier steht Federlicht. Tila, also manchmal muss ich hier raten, ist da ebenfalls. Und ja, John und Liz sind da auch schon. Und Carson beendet seine Untersuchung und hilft dann Ronan, sich mal aufzusetzen und meint, okay, na, gehen Sie doch mal hier. Und McKay fragt, wieso bist denn du nicht tot? Und, gut dich zu sehen, Rodney, sagt Shepard. Nein, ich meine, du weißt schon, wieso bist denn du jetzt nicht tot? Und, naja, sagt Shepard, also ich wusste, als die Race-Hive-Schiffe aufeinander begannen zu schießen, das ist dann nur eine Frage der Zeit, bis die sich gegenseitig in die Luft sprengen. Und da ging ich doch zum Weltraumtor, wählte eine Gate-Adresse, wo ich sicher landen konnte. Und ich dachte, dass der Dart dann auch in unser Gate Room durchpassen würde. Tila.
Nee, dass er nicht da durchpassen würde. Was aber auch Quark ist.
Aber er würde.
Also was aber auch Quark ist, weil die Darts passen durch das Gate, also warum sollten sie nicht in den Gate Room passen? Also.
Das, ja. Ja, genau. Und Tila meinte ja, er war so freundlich, ne, dass er uns da gesund gemacht hat, bevor wir zurückkehrten. Und Cordray ist da neugierig, was, wie sie denn wussten, dass sich die Race gegenseitig bekämpfen würden. Und Shepard meint, ich denke mal, da ist schon wenig fort im Spiel. Plus, irgendwie ein paar Dinge mit der Queen dort an Bord haben wir die irgendwie genervt, belästigt. Und Tila meint, ja, es scheint jetzt so, als ob die Race nun, oder als ob sie halt Terre Territor, diese Worte am frühen Morgen, ich bin seit 5 Uhr wach, das ist schlimm hier, territorialer werden, als ich gedacht habe. Und da gibt es da wohl deutlichere Spannungen, als man wohl angenommen hat. Und Ronan meint, das ist doch super, dufte für uns. Wir, ja, das ist so. Und eröffnet uns auch eine brandneue Strategie, um sie zu bekämpfen. Naja, so ja, kann es aber auch nicht immer wiederholen. Sie nickt Cordwell zu und der ist in dem Moment starte noch. Und dann McKay meint, und was ist denn jetzt mit dem Ford? Der tut doch immer was. Und Teela meint, ja, der war ja an Bord des Einheitsschiffs, das zerstört wurde. Und Shepard ergänzt, zeigefingerhebend mäßig fast schon, ja, er wurde zuletzt an Bord des Hive-Schiffs gesehen, ne? Das ist ein Unterschied. Und McKay, was bedeutet denn das? Nun, sagt Shepard, ich kenne Ford. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir ihn wieder treffen würden. Ja, genau. Dann endet diese Episode, also der Doppelfolge. Genau, achso, diese ähnliche Taktik, die jetzt von Shepard hier genutzt wurde, um beide Basisschiffe gegeneinander aufzuhetzen, die gab es auch schon damals in SG-1 von Bratak in der zweiten Staffel der ersten Episode, die Invasion Kampf um die Erde. Dann wurde Szene recycelt, wo eben die Daedalus landet aus SGA, Staffel 2, Folge 1, die Belagerung, Teil 3. In dieser und der vergangenen Episode wird Canaio von Martin Geros Freund und gelegentlich auch seinem Drehbuch- und Produzentenpartner Aaron Abrams gespielt. Genau, sonst war da jetzt nichts weiter. Fehler, hatte ich noch was gefunden, muss ich mal gucken. Achso, das hast du schon gesagt, genau, da muss ich jetzt nicht noch was zu sagen. Achso, dann wird noch als Fehler gesehen, warum macht sich Shepard keine Sorgen um McKay? Er weiß schließlich nicht, dass er sich schon befreit hat. Ja, aber vielleicht hat er das Drehbuch gelesen.
Nein, was soll er sich denn? Ja, was soll er sich denn da Gedanken drum machen?
Oh mein Gott, er ist immer noch gefangen.
Den hätte man dann einfach abgeholt, also.
Ja, ich weiß auch nicht, er weiß ja Bescheid, dass er noch da ist. Also, es ist gerade einfach eine andere.
Ne, also.
Finde ich auch keinen Fehler irgendwie. Ich finde, die Folge hat andere Fehler, aber das wäre ich jetzt nie auf die Idee kommen, dass das für mich ein Fehler ist. Aber manche sehen das anscheinend so. Mal gucken, ob wir es gleich sehen beim Zitat der Woche. Thomas, konntest du denn da was für dich rausziehen aus dem Hive-Schiff vielleicht?
Ja, ich habe die Szene relativ am Anfang mit den Messern genommen und so von wegen, ja, wo man sagt, ja, es wird wärmer und Rona, der dann noch ein Messer rausnimmt. Wie viele Dinge hast du denn? Wie viele brauchst du?
Ja, sehr schön. Ich habe jetzt vom, ja, mehr oder weniger Mittel bis Ende, da ist ja diese Zellensituation mit der Nera und Shepard. Und Shepard meint, ja, hier schon viele Mal haben wir gegen die gewonnen und mal haben wir auch verloren. Ne? Der Krieg ist noch lange nicht gewonnen, aber wir schaffen es, uns zu behaupten. Und ja, und die Clowns? Und Shepard, ah, die Clowns, oh ja, die Clowns, ja. Die bekämpfen wir auch. Ne? Ganze Armeen spülen sie aus ihren Fahrzeugen heraus. Wir bekämpfen sie so gut wir können, aber es kommen immer wieder neue. Also das fand ich einfach witzig, dass da nochmal auf diese Quatschsache Bezug genommen wird, um die ganze Nummer ein bisschen, aufzulockern. Wir kommen zur lockeren Bewertung. Wer ist dran? Guck mal auf deinen 27 Meter langen DIN A. Was ist das größte DIN A?
Ich glaube, du hast beim letzten Mal. Ich glaube, du hast beim letzten Mal angefangen, dann mache ich das gerne. Ja, puh, ne? Also ich finde es immer noch ein bisschen komisch, dass man jetzt an Bord der Darts keinerlei IDCs hat, also dass man auch einfach fremde Darts dann per Autopilot dann irgendwie steuern kann. Also das ist irgendwie eine Prämisse, die ergibt sich mir nicht. Das ist totaler Quatsch. Weil dann könnte man nicht mal Freund von Feind unterscheiden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das ganze Drogenthema hat sich ja jetzt ausgeschlachtet, ja eher. Ja, war ja eine quatschige Sache, so ja, schön war ne, das mit den Clowns, ich fand das auch sehr lustig, dieser Gag mit den Messern, auch sehr cool. Ansonsten, ja, okay. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, warum man jetzt unbedingt auf die Idee kommt, so, oh Gott, wir müssen jetzt dieses Culling unterbinden. Das ist eine Prämisse, die völliger Blödsinn ist, dass man das von atlantischer Seite machen müsste. Caldwell hat später auf den Punkt gebracht, ne? Wir wissen nicht, was mit unseren Leuten passiert ist, nicht, dass die irgendwas ausgeplaudert haben, hast du nicht gesehen? Das wäre korrekt, das wäre der wirkliche wahre Grund, warum man irgendwas in dieser Richtung unternehmen müsste. Alles andere ist Quatsch.
Sehe ich ähnlich. Ich finde, es ist ein bisschen so diese Battlestar Galactica-Thematik. Da geht es ja, also ein bisschen anders, aber da geht es ja auch darum, ne, eigentlich nur überleben. Und wenn dazwischen noch was kommt, dann ist es eher optional. Also hier auch, eigentlich müssen sie ja selber gucken, wo sie bleiben, weil sie haben jetzt nicht so viel Manpower und so viele Schiffe. Ist schwierig, ne? Natürlich will man immer helfen, aber generell ist es in dieser Situation vielleicht auch nicht so klug. Ja.
Ja, McKay als Supersoldat, das fand ich sehr, sehr cool, auch wenn er natürlich total ausgetickt ist. Aber das war auf jeden Fall ein Anblick für die Götter, der kleine, schwächliche Rodney, der da einfach mal hier zwei Leute umnietet und irgendwie einen geballert kriegt, ohne dass er irgendwie auch nur mit den Augen zwinkert. So viele massive Fehler habe ich da jetzt nicht drin gesehen. Wie gesagt, es gab ein paar Nettigkeiten. Deshalb wäre ich sogar geneigt, einen leichten Daumen nach oben zu geben.
Ich merke mir natürlich nicht, wie ich die Folge 1 bewertet habe. Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl. Ich denke schon, sie ist besser als die erste aus meiner Sicht. Du sagst es schon, die Humoraspekte passen hier gut. Was ich ja auch gut fand, ein bisschen mal auch Action, auch ein bisschen mal, ne, so Raumschiffe, so ein bisschen eher ins klassische Stargate gehend, in Anführungszeichen. Da haben wir ja auch viele Raumschiff-Sachen gehabt immer. Und hier auch viele Darts. Ne? Das wird einige Dollar gekostet haben. Eine Szene wurde recycelt, wie halt die Daedalus landet. So what? Sowas fällt mir dann wenig auf, ob ich das schon zweimal irgendwo gesehen habe. Das, ja.
SGA hat die Darts-Meisterschaft gewonnen.
Ah, sehr, sehr gut. Genau. Die Briten müssen sich gut anschneiden. Genau, nee, deshalb, also diese Mischung aus dem Humor, der Ernsthaftigkeit, ja, und eben den Raumschlachten so. Ja, generell gab halt wieder diese paar Fehler, wie man sich schnell befreit und dann, ja, wie er das Schiff steuert. Das sind immer diese Dinger, die vielleicht der Action so im Weg stehen, die man hier, hier ist halt so. Und, aber sonst auch okay. Ich würde sagen, auch, ich weiß halt nämlich, was ich dem Vorgänger, also der ersten Folge gegeben habe. Ich würde es auf jeden Fall leicht praktisch nach oben setzen. Also wenn ich jetzt der ersten Folge einen Daumen in die Mitte gegeben habe, dann würde ich es hier leicht nach oben geben. Wenn ich der ersten Folge einen leichten nach unten, dann in der Mitte. Wisst ihr, wie ich es meine? Deshalb, ja. Aber tendenziell würde ich auch sagen, leichter Daumen nach oben. Mit der Folge macht man nichts falsch. Sie war unterhaltend. Ich kam nie in Langeweile. Es war nie tröge. Die Dialoge waren auch diesmal gut geschrieben. Da meckere ich ja auch manchmal rum, was. Und das hat auch von den Charakteren gepasst. Auch was du sagst, McKay, wie er da ausrastet, das hat trotzdem zu ihm gepasst, fand ich. Aber auch, wie er da die aus den Latschen kippt, ein bisschen Asterix und Obelix-Style. Da ein bisschen noch hätte das gewürzt sein, ein bisschen mit noch mehr so einer Essensszene, wie er sich dann irgendwas reinmampft, was vielleicht eklig ist, aber weil er Hunger hat, irgendwie sowas noch, weil das Sahnetüpfelchen gewesen, aber ist doch eine gelungene Sache und ja, warum nicht immer so Stargate Atlantis? Nächste Woche gehen wir logischerweise wieder rüber ins SGC, sage ich jetzt einfach mal, ich habe es gar nicht gelesen, ob wir da auch sind, ich nehme es mal an. Da geht es um einen außerirdische Wissenschaftlerin. Und die arbeitet wohl an einem Gedächtnisgerät und ja, wird aufgefunden. Wie, sage ich jetzt nicht. Das spoilert zu viel. Es gibt auch noch irgendein diplomatisches Immunitätsthema. Ja, da wird wer irgendwie beschuldigt, irgendwas getan zu haben. Vielleicht ist es ein bisschen so detektivmäßig. Da muss man mal gucken, ob das eine ganze Folge trägt. Ich bin gespannt. Lassen wir uns überraschen. Wir hoffen, es geht in die gute Richtung und ja, ihr könnt uns in die gute Richtung weiterempfehlen, liken und abspielen in euren Supermärkten, Technikmärkten. Das hat ja jetzt diesen Rekord auch geschafft. Und uns auch über Kofi mal was in die Kaffeetasse tun, wenn euch unsere Arbeit gefällt. Und ansonsten genießt das schöne Wetter, aber hört natürlich diesen Podcast, auch wenn ihr irgendwie joggt oder so. Das ist ja alles möglich mittlerweile.
Ja, na denn, in diesem Sinne, bis nächste Woche.
Genau, und keine
Race-Drogen
nehmen. Oder?
Oder nicht so viele davon.
Oder nicht so viele davon, genau. Man muss ja gucken, was die neue Bundesregierung dazu sagt. Wir wissen es jetzt noch nicht. Da stand, glaube ich, im Koalitionsvertrag nichts drin. Wir sind auch gespannt wie ihr.
Ja, ja doch, sie wollen es ja jetzt wieder verbieten.
Ach, sie wollen es wieder verbieten. Okay, na gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann ist es so, wir verbieten euch jetzt nichts, sondern entlassen euch aus dieser Folge. Macht's gut, bis zur nächsten Woche.
Bis denn, ciao.